Все, русских выгнали с Херсона тогда, и нас вывели на ППД, на место постоянного дислоцирования.
Damals wurden die Russen aus Herson vertrieben und wir wurden zu unserer dauerhaften Stationierung verlegt. 3 Wochen später wurde uns mitgeteilt, dass wir zu einem Kampfeinsatz ausrücken müssen. Wir stiegen ins Auto und fuhren durch das Feld. Wir wurden von einer Panzermine in die Luft gejagt. Wir fuhren durch die russischen Schützengräben. Wir waren zu 9 im Auto. Der Fahrer überlebte. 2 starben und 3 wurden sehr schwer verletzt. Ich am schlimmsten.
Водитель выжил, 2 погибло и 3 сильно тяжёлые были. Вот я самый тяжёлый.
Artem Shevchenko ist Soldat. Er hat auf der Seite der Ukraine gegen die russische Invasion gekämpft und ist dem Tod nur knapp entronnen. So wie ihm ist es im Verlauf des Krieges sehr vielen anderen Soldaten ergangen.
Мене звати Дарина Кропива. Я фізична терапевтка. Я працюю в цьому відділенні.
Menschen wie Darina Kropiva kümmern sich darum, dass Soldaten wie Artem sich wieder ins Leben zurückkämpfen können. Sie ist Physiotherapeutin an einem Reha-Zentrum in Dnipro. Dnipro, das ist eine Großstadt im Osten der Ukraine. Darina ist 36 Jahre alt und spezialisiert auf physische und rehabilitative Medizin. In dem Reha-Zentrum, in dem sie arbeitet, werden Menschen wie Artem behandelt, Soldaten, die während der Kampfhandlung schwere und schwerste Verletzungen erlitten haben. Dieses Reha-Zentrum hat schon vor dem Krieg existiert. Auf das, was im Februar 2022 auf sie zugekommen ist, waren sie allerdings nicht vorbereitet.
Ja, das war eine große Herausforderung für uns. Als die Invasion begann, hatten wir keine geplanten Krankenhausaufenthalte. Wir saßen nur da und überlegten, wie wir weiterleben würden. Und wir haben geplant, was wir im Falle einer Besetzung tun würden. So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Den Mitarbeitenden in diesem Reha-Zentrum ging es im Grunde genommen genauso wie allen anderen Menschen in der Ukraine. Niemand war so wirklich auf diesen Krieg vorbereitet, auf das, was ab Februar 22 passieren würde. Und dieses Reha-Zentrum war darauf ausgelegt, Menschen zu behandeln, die beispielsweise Schlaganfälle erlitten haben oder ähnliche Dinge und entsprechend Hilfe benötigen. Darauf, dass Hunderte oder sogar Tausende von Soldaten kommen würden, die dringend Hilfe brauchen, weil sie schwere und schwerste Verletzungen durch Kampfhandlungen erlitten haben. Darauf war dieses Reha-Zentrum nicht ausgerichtet. Deswegen konnten die Mitarbeiter dieses Reha-Zentrums am Anfang des Krieges auch nur Hilfestellung leisten.
Natürlich konnten wir zu Beginn keine komplette Rehabilitation leisten. Wenn eine Person vom Schlachtfeld geholt wurde, war es akute Hilfe. Wir halfen, erklärten, wie man auf die Toilette geht, wie man mit Krücken steht. Wenn ein Bein bereits eingegipst war oder eine externe Fixierung hatte, halfen wir bei der Bewegung und Positionierung, um die Schmerzen zu lindern.
Seit dem Beginn des russischen Überfalls im Februar 2022 sind schon Tausende, wahrscheinlich eher sogar 10.000 Soldaten bei den Kampfhandlungen schwer und schwerst verletzt worden, haben beispielsweise ihre Arme verloren, ihre Beine verloren. Und diese Soldaten müssen, nachdem sie erst versorgt worden sind, also schlicht und ergreifend ihre Verletzung überlebt haben, dann in Reha-Einrichtungen wie der in Dnipro versorgt werden. Und wir haben als Journalisten immer wieder mal probiert, in so eine Reha-Einrichtung reinzukommen. Das hat im ganzen ersten Kriegsjahr nicht geklappt. Das ist uns verwehrt worden, der Zugang zu solchen Einrichtungen, weil man seitens der Militärführung und seitens der politischen Führung in der Ukraine möglicherweise auch die Befürchtung hatte, dass sich Bilder von solchen schwer verletzten Soldaten auf die Moral auswirken könnten. Das hat sich mittlerweile geändert, möglicherweise auch deswegen, weil diese Soldaten jetzt in der Gesellschaft präsent sind. Also wenn man in Kiew ist, in der ukrainischen Hauptstadt oder in anderen ukrainischen Städten, sieht man solche jungen Leute mit Beinprothesen, mit Armprothesen. Das sind Bilder, die einen ein bisschen erinnern an diese Schwarz-Weiß-Fotografien, die man aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kennt. Die sind jetzt einfach da und die kann man auch nicht mehr verbergen. Und das war dann wohl der Grund, warum wir als Journalisten dann den Zugang bekommen haben zu der Einrichtung in Dnipro. Wir, das sind einmal ich, Jan Jessen, Politikredakteur der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung, Ich berichte seit Kriegsbeginn für die Funke Mediengruppe aus der Ukraine und das zusammen mit Reto Klar, meinem Freund und Fotografen, der ist immer mit mir unterwegs. Ja, und wie gesagt, wir haben dann den Zugang in die Einrichtung in der Probe bekommen. Da haben wir dann die Möglichkeit gehabt, mit mehreren Soldaten zu sprechen, unter anderem mit Boris. Boris, 35 Jahre alt, der ist von einem russischen Minenwerfer getroffen worden.
Получается, у нас где-то около там 3 суток артиллерия накрывали нас, крыли где-то долго.
Unsere Artillerie gab uns 3 Tage lang Deckung. Und eines Tages begann ihre Infanterie uns zu stürmen. Wir haben diesen Angriff abgewehrt und einen Gegenangriff gestartet. Sie beschossen uns weiter mit Artillerie und merkten, dass sie nicht an uns vorbeikommen konnten. Und eine Mine hat mich getroffen. Hier ging sie rein und zerschmetterte alles. Hier hat sie mir die Finger abgerissen. Und Schrapnell haben meinen Kopf getroffen. Ich meine, mein halbes Gesicht funktioniert nicht mehr richtig.
Für die Betreuung von Boris und den anderen Soldaten in der Einrichtung steht ein ganzes Team bereit. Also da ist einmal Darina, von der ihr schon gehört habt, die Physiotherapeutin. Neben ihr gibt es noch 14 weitere Therapeutinnen und Therapeuten. Aber da gibt es auch Ärzte, 3 insgesamt und Krankenschwestern, Psychologen und Sprachtherapeuten. Und für all die war das eine komplett neue Situation. Also als der Krieg oder der russische Überfall 2022 begonnen hat, mit diesem Massenanfall an Leuten, die durch Kampfhandlungen schwer und schwerst verletzt worden sind, das war für dieses ganze Team was Neues. Natürlich, klar, es gab in der Ukraine Kriegserfahrungen. Es gab ja ab 2014 die Auseinandersetzungen im Donbass, also im Osten der Ukraine, auch mit Soldaten, die da schwer und schwerst verletzt wurden. Aber dieser Massenanfall an kriegsbeschädigten Menschen, das war natürlich für alle Beteiligten neu.
Unsere Chirurgen hatten solche Verletzungen noch nie operiert. Aber jetzt denke ich, dass sie erfahrener sind als viele Chirurgen auf der Welt. Denn nur wenige haben solche Verletzungen gesehen wie diese Jungs. Auch wir haben dazu gelernt und sind deshalb sehr gut darin. Wir haben sehr viel Erfahrung.
Boris, der junge Soldat, von dem ihr gerade gehört habt, der geschildert hat, wie er sich seine Verletzung zugezogen hat, den haben wir im Therapieraum der Einrichtung getroffen. Er lag da auf einer Liege, hatte gerade eine Übung hinter sich, wo es darum ging, dass der Muskel an seinem Bein wieder reaktiviert aufgebaut werden soll. Und das ist so ein, kann man sich so vorstellen, als einen sehr schmalen, fast schon hageren jungen Mann. Das rechte Bein immer noch in so einem Metallgestänge, in so einem Fixateur. Die rechte Hand, da ist nur noch ein Daumen und ein kleiner Finger. Das Gesicht zuckte die ganze Zeit, wenn wir mit ihm sprachen, und hat fast so entschuldigend gesagt, ja, das sei wohl eine Folge dieser Schrapnellverletzung. Hat dann Schrapnelle, die ihn da getroffen haben, die haben wohl sein Gesicht bzw. die Gesichtsnerven beschädigt. Und wie gesagt, deswegen zuckt das Gesicht. Und er ist seit seiner Operation im August 2022 ist er zigmal operiert worden. Kann eben seinen alten Job nicht mehr machen. Er hat also vor, wie viele oder wie die meisten eben in dieser Einrichtung, hat er vor dem Krieg was ganz anderes gearbeitet. Er war so ein bisschen im IT-Bereich unterwegs und hat sich dann freiwillig gemeldet. Und er hat mir auch sehr eindrucksvoll geschildert, was ihm da so durch den Kopf gegangen ist, als er, nachdem er da getroffen worden ist, und er lag da und hat stundenlang darauf gewartet, dass ihn seine Leute da rausholen. Aber es war eine Gefechtssituation, insofern war das schwierig für die, zu ihm zu kommen. Und er sagt dann, er hat auch die ganze Zeit an seine Frau und seine kleine Tochter gedacht, die gerade mal ein bisschen mehr als 2 Jahre alt ist. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, mein Gott, also du liegst jetzt hier, du hast vor diesem Krieg hast du ein normales Leben gehabt. Jetzt liegst du hier, du bist verkrüppelt, dein Bein ist kaputt, deine Hand ist kaputt. Und ob er denn dann möglicherweise auch bereuen würde, sich zur Armee gemeldet zu haben damals?
Nein, ich habe meinen Teil getan. Ich bedauere nur, dass es nicht lang genug war. Es war zu Ende und ich hatte nicht genug Zeit. Ich wünschte, ich wäre noch da.
Keiner der Soldaten, die wir da getroffen haben in dieser Reha-Einrichtung in Dnepro im Osten der Ukraine, wird jemals wieder der Alte sein. Dazu haben sie viel zu schwere Verletzungen erlitten. Und auch Boris, mit dem wir gesprochen haben, den ihr gerade gehört habt, wird nicht mehr derjenige sein, der vor dem Krieg war, der vor seiner Verletzung war. Seine Finger sind ja amputiert an der rechten Hand, bis auf den Daumen und den Zeigefinger. Das Bein ist kaputt. Und auch wenn er dieses Muskeltraining jetzt irgendwie erfolgreich absolviert, wenn sein Metallgestänge weg sein wird, wird das Bein verkürzt sein. Also es wird auf jeden Fall, wenn diese Verletzungen sich auf sein Leben auswirken, auch weiterhin. Und manche können damit einigermaßen gut umgehen. Also wir haben einige gesprochen, die uns zumindest sagten, dass das psychisch für sie jetzt keine große Belastung sei, was ihnen da widerfahren ist. Auch Boris hat uns das ja gesagt und hat uns ja auch deutlich gesagt, dass er also nicht bereut, dass er sich gemeldet hat zur Armee. Für manche ist es aber auch psychisch eine unglaubliche Belastung. Jevgen Krolow beispielsweise, der kam auf uns zu in seinem Rollstuhl, als wir gerade gehen wollten und sagte, er wolle uns also unbedingt noch sprechen. Und Jevgen, wie gesagt, er sitzt im Rollstuhl, 54 Jahre alt, ist eigentlich ein erfahrener Soldat, der schon vorher, also bevor die russische Invasion losgebrochen ist, gekämpft hat. Also er war zwischen 2014 und 2018 an der sogenannten Antiterroroperation beteiligt. So nannten die Ukrainer die Kämpfe im Donbass gegen die pro-russischen Separatisten. Und Jevgen ist dann 2022 im Februar vergangenen Jahres ist er reaktiviert worden, war Offizier einer Maschinengewehreinheit und ist dann bei einem Kampfeinsatz von einer russischen Granate getroffen worden. Und ja, seine beiden Beine mussten amputiert werden. Also er saß in dem Rollstuhl und seine Beine enden unterhalb der Knie. Da sind dann einfach Verbände drum, um diese Stümpfe. Und er, und das ist eben sein Problem, akzeptiert das noch nicht, was ihm widerfahren ist. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als in sein altes Leben zurückzukehren.
Ich habe Trainer. Ich mache die Übungen. Mein Trainingsplan ist wie ein Arbeitstag. Ich mache die Übungen und gewinne meine Energie zurück. Wenn nötig, wenn es Fragen gibt, gibt es Ärzte. Alles dient der Genesung, damit ich wieder auf die Beine komme. Am Montag bekomme ich eine vorübergehende Prothese für dieses Bein. Ich möchte auf meinen Füßen nach Hause zurückkehren.
Das war schon ein ziemlich krasser Moment, muss ich sagen, als er das so sagt. Ich möchte wieder auf meinen eigenen Füßen nach Hause zurückkehren und dich dann irgendwie so anguckt mit so Augen, in denen die Verzweiflung zu sehen ist, weil ihm natürlich eigentlich völlig klar ist, dass er nicht mehr auf seinen Füßen zurückkehren wird. Er wird natürlich irgendwann vielleicht, wenn er Glück hat, diese Prothese bekommen, bei ihm war noch das Problem, dass sich seine Stümpfe ständig entzündeten, was eben die Arbeit mit der Prothese relativ schwer macht. Und das war schon ein sehr bitterer Moment, also das zu sehen und dann also so Momente, wo man eben dann auch wirklich schluckt, wenn man diese Verzweiflung in den Augen von Leuten sieht. Aber das ist eben auch ein Teil der Arbeit in diesem Reha-Einrichtung, die wir besucht haben, also nicht nur die physische Gesundheit zu verbessern der Soldaten, ihnen zu helfen, mit den Verletzungen irgendwie zurande zu kommen, sondern eben auch ihm psychisch zu helfen. Und Jevgen, der wird eben nicht nur wie viele andere dieser Soldaten ambulant behandelt. Das heißt also, er kommt dann irgendwie 3 oder 4 oder 5 Mal in der Woche zu irgendwelchen Übungen, sondern ist stationär dort untergebracht, weil er eben diese psychischen Probleme hat, weil er einfach noch nicht für sich realisiert hat und klar gemacht hat, dass seine Beine eben verloren sind. Und das ist eben, wie gesagt, auch ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit in diesem Reha-Zentrum, dass man den Leuten hilft, mit diesen Verletzungen umzugehen, auch psychisch. Und jeder Patient in dieser Einrichtung, das wurde uns dann auch sehr deutlich, muss individuell betreut werden. Man muss sich, oder die Therapeutinnen und Therapeuten müssen sich mit dem Seelenleben dieser Leute auseinandersetzen, müssen auf jedes Schicksal individuell eingehen. Und Patienten wie Jevgen stellen aber die Therapeuten auch nochmal für ganz andere Herausforderungen.
ці молоді люди вмотивовані, які, по-перше, вони травмовані через те, що просто нашу землю прийшов.
Ja, absolut, weil es sich junge, motivierte Menschen handelt, die traumatisiert sind, nur weil der Feind in unser Land gekommen ist. Nicht, weil sie einen Schlaganfall hatten, weil sie rotes Fleisch gegessen und geraucht haben oder einen Autounfall hatten. Hier haben wir gewaltsame Traumatisierungen. Und diese Menschen sind für unser Land traumatisiert. Und das ist sehr schwierig für sie und für uns als Therapeuten. Denn unsere Therapeuten sind auch jung. Und sie wussten nicht sofort, wie sie mit Gleichaltrigen kommunizieren können.
Diese unterschiedliche Art und Weise, mit dem eigenen Schicksal umzugehen. Also ein Boris, der es möglicherweise akzeptiert hat. Also man kann ja den Leuten auch nur auf den Kopf gucken. Oder Jevjen, der daran verzweifelt. Das ist für die Therapeuten zum einen natürlich eine Herausforderung, aber zum anderen lernen sie auch daraus. Also wie sie ihre Gespräche, die sie mit den Patienten führen, wie sie die verbessern können, um den Leuten wirklich zu helfen. Und es gibt da auch ganz unterschiedliche Ansätze. Es muss nicht nur ein Gespräch sein, es muss nicht nur irgendwie Therapie sein im klassischen Sinne, also Muskelaufbau wie bei Boris, sondern sie haben auch so Sachen wie Spielekonsolen, also dass da die Patienten ein bisschen zocken können. Das ist für die ganz interessant, die Handverletzungen erlitten haben, also die einfach jetzt, die lernen, sich besser zu koordinieren. Aber da geht es ja manchmal schlicht und ergreifend auch darum, dass sie sich ablenken können. Und ganz wichtig, das hat uns die Therapeutin Darina erzählt, die ihr vorhin schon gehört habt, ist es, dass die Soldaten sehen, dass sie nicht alleine sind. Also dass sie ihr Schicksal, was sie so krass getroffen hat, dass sie das auch mit anderen teilen. Und dass sie möglicherweise auch Freundschaften knüpfen können, dass sie vielleicht auch nach der Zeit in dieser Reha-Einrichtung miteinander in Kontakt sind. Und das hilft dem einen oder anderen auch, mit seinem Schicksal nicht mehr zu hadern, sondern das einfach anzunehmen. Und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung bedeutet das, das hat uns Darina gesagt, dass sie eben auch bessere Ergebnisse erzielen. Learning by doing.
Wir arbeiten horizontal. Wir haben ein sehr großes Team und verschiedene Spezialisten. Wir tun alles, um sicherzustellen, dass der Patient im Mittelpunkt steht. Das ist der Grund, warum sich die Rehabilitation entwickelt. Und das ist sehr wichtig. Nur dann wird sie effektiv sein. Das heißt, ich allein werde nicht erfolgreich sein. Ich werde nur dann effektiv sein, wenn ein Arzt, ein Logopäde, ein Psychologe und so weiter neben mir steht. Diese Art von Multidisziplinarität ist sozusagen unsere Spezialität.
Vor dem Beginn des russischen Überfalls war diese Reha-Einrichtung in Dnepro eine, wie man sie eigentlich überall weltweit kennt. Also natürlich unterschiedliche technische Standards, aber dasselbe Patientenklientel. Schlaganfallpatientinnen und Patienten oder Menschen, die einen Autounfall erlitten haben. Das hat sich wirklich schlagartig für die Leute verändert, für das Team, mit dem Beginn des Überfalls. Dieser Massenanfall von Soldaten mit schweren und schwersten Verletzungen hat das Team völlig überfordert, wie uns Darina ja auch erzählt hat. Jetzt ist im Laufe dieser vielen, vielen Monate, die der Krieg leider ja schon dauert, das Team deutlich professioneller geworden, kann mit diesem Massenanfall von Soldaten umgehen. Und gleichzeitig ist die Reha-Einrichtung auch eine viel, viel modernere geworden. Also wenn man da jetzt unterwegs ist, wenn man sich die Räume anschaut, sieht man modernste Gerätschaften, also Monitore, Laufbänder, andere Dinge. Und man könnte vermuten, man sei eben in einer deutschen Einrichtung. Das ist was Besonderes für ein Gesundheitssystem wie das ukrainische, was in weiten Teilen nicht so modern ist, wie die Gesundheitssysteme im westlichen Europa. Dass das jetzt auf dem neuesten Stand der Technik ist, hat einen Grund, nämlich das Projekt Recovery, also Genesung, das ein ukrainischer Oligarch, Milliardär initiiert hat und der dieses Programm jetzt auch ausrollen möchte, der also vorhat, diese Einrichtungen wie die in Dnepro ähnlich zu schaffen in anderen Großstädten wie Kiew und Odessa, einfach weil der Bedarf so gigantisch ist. Und die Soldaten lernen eben in diesen Einrichtungen, sich ins Leben zurückzukämpfen. Und der eine oder andere überlegt eben auch, in die Armee zurückzukehren.
Ich denke zum Beispiel oft an Patienten, bei denen Amputationen durchgeführt werden, sie Prothesen bekommen mussten, Infektionen bekamen, Operationen über sich ergehen lassen mussten und gerade dem Tod entkamen. Aber jetzt sind zwei von ihnen zum Militär zurückgekehrt. Sie sind mit Prothesen ausgestattet und sind zurückgekehrt, um zu dienen, obwohl sie die Möglichkeit hatten, die Armee zu verlassen.
Das, was Darina da sagt, klingt natürlich erstmal ein bisschen schräg, um es vorsichtig zu formulieren. Also Soldaten, die schwerste Traumata erlitten haben, psychisch, physisch, dass diese Menschen dann das Bedürfnis haben, weiter beim Militär bleiben zu können, hört sich erstmal seltsam an. Aber tatsächlich war so, die meisten, mit denen wir da gesprochen haben, in dieser Einrichtung, haben tatsächlich diesen Wunsch geäußert, haben gesagt, wir wollen möglichst nach unserer Genesung oder nachdem wir diesen Rehabilitierungsprozess durchlaufen haben, wollen wir wieder zum Militär. Das kann unterschiedliche oder es wird unterschiedliche Gründe haben. Ein ganz simpler, platter Grund ist, dass beim Militär ein ganz guter Sold gezahlt wird. Zum anderen gibt es eben die, die sagen, wir wollen weiterhin unsere Pflicht erfüllen im Kampf gegen die russischen Invasoren. Und möglicherweise sind es auch Leute, die einfach in der Armee ihre Heimat gefunden haben, da Freundschaften geknüpft haben und ähnliche Dinge. Klar ist aber auch bei der Schwere der Verletzung, die diese Leute erlitten haben, dass sie nicht mehr oder die allermeisten von ihnen nicht mehr in Kampfeinsätze gehen.
Nein, sie können mich aus gesundheitlichen Gründen nicht zurücknehmen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kann kein Maschinengewehr tragen, keine kugelsichere Weste.
Das ist Artem. Artem, den habt ihr am Anfang dieser Episode schon mal gehört. Und Artem hat sich wie Boris freiwillig gemeldet zum Militärdienst im Februar 2022. Artem ist in Cherson schwerst verletzt worden, eine Stadt im Süden der Ukraine. Und da ist ein Bus, mit dem er unterwegs war, mit ein paar anderen Soldaten über eine Mine gefahren. Zwei Tote, die anderen waren alle schwer verletzt. Und er hat mehrere Brüche erlitten in den Beinen, hat eine Rückenmarksverletzung erlitten, hat einen Schädeltrauma, eine Gehirnerschütterung gehabt und hat dann jetzt auch mehrere Platten eingesetzt bekommen. Und ist jetzt seit mehreren Wochen in dieser Reha-Einrichtung.
Der Fortschritt hier in 20 Tagen ist wahrscheinlich 300% besser, als ich mich vorher fühlte. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte keine Tasse in die Hand nehmen. Ich hatte Schmerzen. Ich hebe jetzt 15 Kilo mit dieser Hand.
Das Krasse eben bei Artem war, dass er so unglaublich positiv gestimmt war. Der saß auch im Rollstuhl, aber an dem Tag, als wir ihn besucht haben, hat er zum ersten Mal selber laufen können, auch so Gehhilfen. Und das ist eben das, was er gesagt hat. Ne? Also eine unglaubliche Verbesserung seines Zustandes innerhalb weniger Tage. Und trotz seiner schweren Verletzung will Artem eben der Armee treu bleiben und sagt, ja, er könnte sich vorstellen, also Soldaten auszubilden oder eben Bürojob zu machen.
Und in 1,5 Jahren sollten alle Verbände abgenommen sein. Ich hoffe, dass der Krieg bis dahin vorbei ist. Das wird er nicht. Wir machen weiter. Wir sind Freiwillige. Wir haben einen Eid geleistet. Wir können uns nicht einfach umdrehen und gehen. Ich habe 2 Söhne. Ich bin aus einem Grund zur Armee gegangen. Mein ältester Sohn ist 9 Jahre alt. Und wenn der Krieg noch 9 Jahre weitergeht, frag jeden Mann. Wir wollen nicht in den Krieg ziehen. Aber jemand muss es tun. Es muss jetzt geschehen. Denn wenn man es aufschiebt, haben sie mehr Ressourcen.
Was alle die Soldaten gemeinsam haben, also Artem, Boris, Jevjen, alle anderen, mit denen wir auch gesprochen haben, und das war etwas, was ich ja ein bisschen auch verwirrend fand, war, dass trotz dieser schweren Verletzung, trotz des Schmerzes, den sie erlitten haben, trotz der ganzen Probleme, die sie jetzt haben mit diesen Verletzungen, dass sie alle gesagt haben, wir haben für einen guten Grund gekämpft.
Wer wird die Ukraine verteidigen? Familien, die Menschen, die Städte. Das ist alles, wofür wir leben.
Dieser Besuch in diesem Reha-Zentrum in Dnipro im Osten der Ukraine war sicherlich eines der Erlebnisse, die mich so am meisten angepackt haben jetzt in den vergangenen Monaten des Krieges, muss ich sagen. Denn natürlich ist Krieg nie schön, Krieg ist immer schrecklich. Die Folgen des Krieges werden einem bei unseren Besuchen in der Ukraine immer wieder vor Augen geführt. Die komplette Zerstörung von Städten, die Verzweiflung von Leuten, die ihre Heimat verlassen müssen, die Trauer von Angehörigen, die ihre Liebsten verloren haben und so. Aber Dieser Besuch und die Soldaten da zu sehen, junge Menschen zumeist, die verkrüppelt worden sind, verstümmelt worden sind, und für aus so einem völlig sinnlosen Grund. Das hat dann schon ziemlich angepackt. Also Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, um ihr Land zu verteidigen, möglicherweise nicht wissend, was da in diesem Krieg auf sie zukommt. Aber die gleichzeitig dann aber auch sagen, ja, ich bereue es nicht. Ich bereue das nicht, dass ich mich gemeldet habe, obwohl ich jetzt eben hier liege, obwohl sich mein Leben von Grund auf geändert hat, obwohl ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Das muss ich sagen, fand ich schon sehr berührend. Und gleichzeitig eben auch dieses Engagement der Therapeutinnen und Therapeuten, Vidarina, deren Mann selber bei der Armee ist, die aber trotzdem nicht irgendwie verzweifelt. Und also ich meine, die sieht also diese anderen Soldaten, mit denen sie sich da tagtäglich auseinandersetzt und beschäftigt. Ihr Mann ist bei der Armee und ja, dem kann möglicherweise das Gleiche widerfahren. Und trotzdem gibt sie da nicht auf, trotzdem gibt das Team auch nicht auf. Die arbeiten da ohne Urlaub einfach komplett durch. Und das war auch wieder so ein Engagement, so eine Motivation, wie ich sie eigentlich immer wieder in der Ukraine erlebt habe. Also dieser unbedingte Wille, dieser russischen Aggression etwas entgegenzusetzen. Auch das fand ich, wie gesagt, total berührend. Aber am meisten, wie gesagt, hat mich berührt, wenn man drüber nachdenkt, also dass es so komplett sinnlos ist, dass dieser Krieg überhaupt stattfindet, dass also sich ein Diktator in Moskau anmaßt, ein anderes Land überfallen zu können und damit dann eben nicht nur das Schicksal eben von Zehntausenden jungen ukrainischen Menschen verändert, sondern eben auch das Schicksal, das Leben seiner eigenen Soldaten, die natürlich auch in diesen Kriegssituationen solche Verletzungen erleiden. Und das hat uns schon ziemlich nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Das war die aktuelle Folge unseres Podcasts »So fühlt sich Krieg an«. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns folgen könntet auf Google Podcasts, Apple Podcasts oder Spotify oder wo ihr uns auch sonst zuhört. Empfehlt uns auch gerne weiter an eure Verwandten, an eure Freundinnen und Freunde oder sonstige Leute, von denen ihr glaubt, dass der Podcast für sie interessant sein könnte. Ich danke euch fürs Reinhören und auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.